ARD Sounds.
Alle 5 Folgen Inside Palantir findet ihr in ARD Sounds. Und jetzt geht's los. Okay, heute reden wir endlich über Herr der Ringe. Weil aus der Fantasy-Welt von Tolkien hat sich Peter Thiel den Namen Palantir ja ausgeborgt.
Bei Herr der Ringe sind Palantiri magische Kristallkugeln, durch die man weit entfernte Orte und Menschen sehen kann.
Also eine Art Webcam für Mittelerde.
Macht auf den ersten Blick Sinn, eine Software, die schwer Durchschaubares sichtbar macht, nach einer Kristallkugel zu benennen.
Aber wir haben noch mal genauer reingeschaut in Herr der Ringe. Also in die Bücher. Die Filme lassen nämlich viel weg. Und dabei ist uns was klar geworden. Die Palantiri bei Tolkien, die sind nicht wirklich etwas Positives. Im Gegenteil. Sie sind eine Warnung.
Wir sind in Mittelerde, in Minas Tirith. Die weiße, prächtige Stadt ist in Gefahr. Vor den Stadtmauern lagern die Orks. Schwarze Flugsaurier kreisen in der Luft.
Eigentlich müsste der schlaue, mächtige Herrscher der Stadt, Denethor, jetzt seine Truppen in den Kampf führen. Aber irgendwas stimmt nicht. Denethor scheint Angst zu haben. Er steigt allein hinauf in sein geheimes Turmzimmer.
Und viele, die zum Turm hinaufschauten, sahen ein fahles Licht aus den schmalen Fenstern flackern. Und als Denethor herunterkam, war sein Gesicht grau.
Seine Gefolgsleute wollen, dass Denethor sie jetzt in den Kampf führt. Aber der lacht nur und zieht etwas unter seinem Mantel hervor.
Und siehe, in seinen Händen hielt er einen Palantir.
Das ist der Moment, wo man als Leser zum ersten Mal ahnt, warum Denethor sich so komisch verhält. Er hat in seinen Palantir geschaut und darin etwas gesehen, das ihm jede Hoffnung geraubt hat. Er glaubt, die Feinde vor der Stadt, die werden bald noch mehr.
Dachtest du, ich wäre blind? Ich habe mehr gesehen, als du weißt. Gegen die dunkle Macht gibt es keinen Sieg. Der Wind trägt eine Flotte mit schwarzen Segeln heran.
Denethor zündet einen Scheiterhaufen an, den er sich hat bauen lassen, und legt sich darauf. Den Palantir hält er bis zum Schluss fest umklammert.
Der Punkt ist, alles, was Denethor im Palantir gesehen hat, ist wahr. Da segelt wirklich eine schwarze Flotte auf die Stadt zu. Aber was er gesehen hat, ist nur die halbe Wahrheit. Was ihm der Palantir nicht gezeigt hat: die schwarze Flotte, die bringt keine Feinde, sondern Verbündete. Die entscheidende Verstärkung, die am Ende den Sieg bringt.
Später versteht man, Denethor hat vor seinem Tod immer öfter den Palantir benutzt. Aber der hat Denethor nur einen selektiven Ausschnitt der Realität gezeigt. Nie das ganze Bild.
Das ist es nämlich, wofür die Palantiri in Herr der Ringe stehen. Wer sich zu sehr auf Technologie verlässt, kann getäuscht werden. Wissen allein schützt nicht davor, überall Gefahren und Feinde zu sehen. Und das führt nicht selten zu Angst und Verzweiflung.
In dieser Folge geht es um die große Ironie im Kern dieser Geschichte. Denn Alex Karp, Palantirs Chef, der kennt Herr der Ringe. Der weiß, welche Warnung da drin steckt. Aber wird er sie auch hören? Das ist Wild Wild Web, Inside Palantir. Ich bin Janne Knödler.
Und ich, André Dehr Hörmeier. All right, so here we are. Folge 3, Daddy Karp.
Good morning, everybody. Palantir's Alex Karp is here and we are going to get into it.
Das hier ist ein Ausschnitt von einem Interview vom Dezember 2025. Karp spricht auf einer Bühne mit einem Journalisten von der New York Times.
Das Interview hat viele verstört, weil die meisten von uns hier zum ersten Mal eine andere Seite von Alex Karp gesehen haben.
Karp rutscht nervös auf seinem Stuhl rum. Der Top-Kommentar auf YouTube: Der Stuhl braucht einen Anschnallgurt für Alex.
Alex, thank you for being with us.
Couldn't imagine why we're controversial.
couldn't imagine.
Let's discuss this.
Die beiden reden über die Kritik an Palantirs Arbeit mit ICE.
Und irgendwann fragt der Moderator Karp nach dem offenen Brief, über den wir am Ende der letzten Folge gesprochen haben. Ihr erinnert euch vielleicht, die Befreiung des Auenlandes.
What do you say to this then? There's a group of 13 former Palantir employees who wrote an open letter to you.
13 ehemalige Palantirians werfen Karp darin vor, dass er seine Ideale verraten hat.
And they stated, quote, that Palantir's leadership has abandoned its founding ideals.
Karp streckt sich in seinem Stuhl, macht sich groß und dann schlägt er zurück.
I just want to say, we have 5,000 ex-Palantirians, you have 13. Half of whom were like in the humanities department of Palantir, which is a little bit like being in the printing press part of New York Times. A very important part, but no one's really listening to your opinion.
Was die 13 denken, sei egal, sagt Karp. Die Hälfte von denen hatte sowieso nicht wirklich was mit Tech zu tun. Die waren eher in der geisteswissenschaftlichen Abteilung von Palantir. Wichtig, klar, aber vergleichbar mit den Leuten in der Druckerei bei der New York Times. Denen hört eh keiner zu.
So, it's like, it's, yeah.
Für Karp ist die Sache damit erledigt. Die Bedenken seiner Ex-Mitarbeiter zur Arbeit mit ICE, dazu, dass Palantir immer mehr zum Helfer der Trump-Regierung wird, die wischt er einfach weg.
Und noch was ist uns klar geworden, wenn man ihm weiter zuhört. Das hier ist nicht mehr der CEO, der vor ein paar Jahren noch mit seinen Mitarbeitern über Trump gelacht hat. Das hier ist ein anderer Alex Karp.
Der Moderator spricht Karp auf sein neues Buch an. The Technological Republic, erschien im Februar 2025. Karp hatte ein ziemlich berühmtes Zitat reingebracht aus so einem konservativen Standardtext, dem Kampf der Kulturen. Der Westen sei nur deshalb zur beherrschenden Weltmacht geworden, weil er eine Sache besonders gut kann. Organisiert Gewalt anwenden.
In applying organized violence. What do you mean by that? And is that what Palantir ultimately does?
Ist es das, was Palantir macht? Fragt der Moderator.
If you believe for a second that we are going to defend our values without superiority and moral violence, you're just living in a world that doesn't exist.
Jeder da draußen weiß, sagt Karp, ohne Gewalt kannst du deine Werte nicht verteidigen. Alles andere ist naiv.
Karp packt hier was Neues ins Zentrum von Palantirs Mission. Nicht Datenschutz oder Terrorbekämpfung, sondern Gewalt.
Palantir sei dazu da, Feinden Angst einzujagen und, wenn nötig, sie zu töten. Das sagt Karp in einem Call letztes Jahr mit Investoren.
If you're waking up and thinking about harming American citizens,
bei einer Konferenz zur Verteidigungspolitik formuliert er es noch krasser. Wenn du nur daran denkst, Amerikanern zu schaden, wird dir was Schlimmes passieren.
Something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress.
Ah, und by the way, deinen Freunden, deiner Cousine, deinem Bankkonto und deiner Affäre auch.
And whoever was involved.
Für manche klingt Karp plötzlich nicht mehr wie ein CEO, sondern wie ein Mafia-Boss. Und zwar einer, der sich mit Trump gut verstehen würde.
Amerikas Problem? Zu viel Wokeness.
They do not want to hear your woke pagan ideology.
Und Studenten, die für die Menschen in Gaza demonstrieren, die machen wir ein Austauschprogramm nach Nordkorea. Viel Spaß beim Baumrinderessen.
Von dem nachdenklichen linken Philosophen Karp scheint nicht mehr so viel übrig.
We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am.
Was ist also mit Alex Karp passiert?
Für diese Folge haben wir uns Karp nochmal genauer angeschaut. Wir wollten besser verstehen, warum er sich so gewandelt hat. Und woran er heute so glaubt. Denn das wird noch sehr wichtig für Palantir. Natürlich hätten wir gern selbst mit Karp gesprochen. Nur wie so oft bei Palantir, am Ende hat's nicht geklappt.
Dafür haben wir mit vielen Menschen geredet, die Karp sehr nah sind oder waren. Alte Freunde, enge Mitarbeiter, Familienmitglieder. Viele wollten nicht on the record gehen, aus verschiedenen Gründen.
Und Alex Karp wurde uns immer als sehr sympathischer Typ beschrieben. Okay, ein Typ mit Macken, eitel, Rechthaber. Aber davon abgesehen, witzig, charmant, hilfsbereit. Ganz oft haben wir einen Satz gehört. Ich glaube, du würdest ihn mögen. Aber wir haben auch diesen Satz gehört. Du hättest ihn gemocht. Früher.
Alex tauchte dann sozusagen so ein bisschen aus dem Nichts auf.
Das ist Christian Schneider. Er lernt Alex Karp Anfang der 90er in Frankfurt am Sigmund-Freud-Institut kennen.
Ein freundlicher, gut aussehender, intelligenter Mensch. Das war ihm ins Gesicht geschrieben, dass er ein intelligenter Mensch ist.
Alex Karp wird knapp 10 Jahre in Deutschland leben und arbeiten. Hier wird er erwachsen, feilt an seiner Identität.
Zur Erinnerung, Karp ist bis 1992 in Stanford und dort nicht happy. Zu viel Karrierehasse, zu wenig Substanz. Er interessiert sich für Philosophie, ist politisch links. Und da gibt's in Frankfurt an der Goethe-Universität einen Professor, der für seinen nächsten Schritt kaum besser passen könnte.
Die Nummer 1 in mindestens in Europa, wenn nicht in der Welt, hieß Jürgen Habermas und der saß halt eben da rum. Und das war, da bin ich ganz sicher, das war sozusagen sein fester Plan. Ich promoviere bei dem bedeutendsten Denker dieser Erde.
Als Karp mit 24 nach Deutschland fliegt, will er seine Doktorarbeit bei Jürgen Habermas schreiben. Ziemlich ambitioniert.
Weil der nimmt ja nicht jeden, ne? Wenn man sich als Schüler von Habermas darstellen kann, das ist ja eine Auszeichnung. Da ist man ja automatisch selber wer.
Im Sommer 1992 spricht Karp zum ersten Mal bei Habermas vor. Er erinnert sich später in einem Artikel, wie das war. Vor dem Büro wartet ein halbes Dutzend Studenten auf ein paar Minuten Audienz beim Starphilosophen. Als Karp an der Reihe ist, klopft er an. Und da sitzt er, Habermas. Umringt von Büchern und einer Wolke aus Rauch. Zigarillos, der Marke Monte Cristo. Jetzt hat Karp ein paar Minuten, um Habermas von sich zu überzeugen.
Leider spricht Karp damals kaum Deutsch und Habermas hat wenig Zeit. So richtig einig werden sie sich nicht. Als Karp rausgeht, fühlt er sich nicht komplett abgelehnt, eher ermutigt, schreibt er später. Wird hart, aber vielleicht klappt es ja trotzdem mit Habermas als Doktorvater. Oder zumindest als Zweitgutachter.
Um Habermas zu überzeugen, braucht er 2 Sachen. Er muss eine sehr gute Arbeit schreiben und er muss Deutsch lernen. Und da gibt's ein Problem. Karp hat nämlich eine Schwäche, von der damals fast niemand weiß. Er ist Legastheniker. Es fällt ihm schwer, lesen zu lernen. Die Entwicklungsstörung wird bei ihm in der Grundschule festgestellt. Er selbst sagt, der größte Schicksalsschlag seines Lebens.
I would have cut off mine or your arms to get rid of the dyslexia. And I might still actually, because I do see it as like a limiting factor for intellectual endeavors.
Karp muss für eine Zeit auf eine Förderschule, aber er beißt sich durch, lernt Techniken, mit denen er sich Texte fast körperlich aneignet.
I have to engage with the text with an interpretive layer that allows me to actually understand and process the text.
Er sagt, das ist zwar brutal umständlich, hat aber auch einen Vorteil. Wenn man sich mal so einen Text erkämpft hat, dann hat man den komplett internalisiert. Sein Biografen Mike Steinberger sagt Karp es mal so.
He says that, you know, dyslexia fucked him but gave him wings to fly.
Okay, aber eine Karriere als Akademiker, also ein Job, bei dem man jeden Tag viele Stunden liest, klingt damit zumindest tricky. Doch Karp geht noch weiter. Er will seine Doktorarbeit auf Deutsch schreiben.
Er war ja noch nicht lange in Deutschland und sprach zu dem Zeitpunkt schon sehr gut Deutsch. Also er muss sehr schnell Deutsch gelernt haben.
Karp hat Glück und findet eine Mentorin.
Die Professorin Carola Brede sieht was in ihm und besorgt ihm eine Stelle am Sigmund-Freud-Institut. Da kriegt er ein Büro neben Christian Schneider.
Alex, obwohl er sehr zurückhaltend war und so, konnte sehr gut lachen über Dinge. Also er war gerade für so etwas abgründigen Humor, war er zu haben. Also so irgendwie ein bisschen herausfordernde Bemerkungen oder so. Also auch wenn man
Karp kommt schnell an, verliebt sich, findet Freunde. Er mag das Land, wo ja auch ein Teil seiner Vorfahren herkommen. Und die Stadt, in der er gelandet ist, die ist besonders wichtig für seine intellektuelle Entwicklung.
Die Uni in Frankfurt ist nämlich die Heimat der Frankfurter Schule, berühmt für die kritische Theorie. So Größen wie Theodor Adorno, Max Horkheimer haben dort gelehrt. Habermas führt deren Arbeit weiter. Eine zentrale These der kritischen Theorie, den Holocaust im Nationalsozialismus, den haben nicht irgendwelche Barbaren verübt, sondern hochgebildete Experten. Man könnte sogar sagen, erstes durchgeplante, rationale Handeln, gepaart mit moderner Technologie, hat so effizientes Morden überhaupt ermöglicht. Die große Frage ist jetzt, wie lässt sich verhindern, dass so etwas wieder passiert?
Über solche Sachen diskutiert Karp viel mit seinem Büronachbarn Schneider. Und weil es die 90er sind, wird dabei geraucht. Schneider wie ein Schlot seine Zigaretten. Und Karp?
Er hat diese Zigarren gehabt, was immer so ein bisschen ihm einen Angeber-Touch vermittelt hat. Also ja, wenn man so ein junger Mann ist und dann hat man solche gigantischen Dinger, von denen man weiß, die kosten Vermögen, ist ein bisschen seltsam.
Auf Schneider wirkt es so, als baue Karp sich ganz bewusst ein bestimmtes Image auf.
Er hat sein Jüdischsein nicht etwa verborgen, sondern im Gegenteil. Er hat das, so war meine Empfindung, er hat das sozusagen immer einfließen lassen und hat sich damit schon noch eine besondere Rolle gesichert.
Einen anderen Teil seiner Identität lässt er eher hinten runterfallen.
Die Tatsache, dass seine Mutter schwarz ist, habe ich nicht von ihm erfahren. Da hat er sozusagen nicht drüber geredet.
Der neue Karp, der ist kein schwarzer Aktivist mehr, wie nach der Schule am College. In Frankfurt ist Karp vor allem ein linker Intellektueller jüdischer Herkunft.
Dieser Karp schreibt jetzt also seine Doktorarbeit. Die haben wir uns für euch ganz genau durchgeschaut. Auffällig ist erstmal, die Arbeit ist sehr dünn. 120 Seiten, sehr groß formatiert. Viele, die sie gelesen haben, haben uns gesagt, ist eher eine Master- als eine Doktorarbeit.
Überschrift? Aggression in der Lebenswelt. Karp fragt darin, wie eine Gesellschaft aggressiv wird. Untersucht am Beispiel Deutschland. Er versucht unter anderem zu zeigen, wie tief Antisemitismus in der deutschen Sprache verankert ist. Interessant dabei, Aggressionen sind für ihn nichts Besonderes, keine Abweichung von der Norm, sondern urmenschlich.
Das ist wichtig, denn es zeigt, Karp ist kein idealistischer Linker, der denkt, jeder Mensch ist gut, es ist vor allem die Gesellschaft, die ihn schlecht macht. Sein Menschenbild ist pessimistischer. Er sagt, egal wie gebildet, reich oder gut erzogen wir sind, irgendwann kloppen wir uns.
Den ersten Teil seiner Arbeit schickt Karp an Habermas, in der Hoffnung, dass der Starphilosoph sein Zweitgutachter wird. Was für eine weitere Uni-Karriere Gold wäre.
Habermas antwortet mit einem Brief. 3 Seiten lang. Biograf Steinberger hat den Jahre später gelesen.
A 3-page letter. In which he, you know, quite candidly critiqued, but more to the point said that he thought that Karp had taken on too ambitious a topic.
Habermas kritisiert viele Details. Vor allem aber scheint ihm das Ganze viel zu ambitioniert.
That his German wasn't sufficient to take on this topic. And so Habermas said, very apologetically, I'm not going to be the second reader of your dissertation. He said, if you...
Karps Deutsch reiche für dieses Thema nicht aus. Habermas sagt freundlich ab.
Die Ablehnung trifft Karp. Die große Hoffnung, wegen der er nach Frankfurt gekommen ist, ist futsch. Lange erzählt er kaum jemandem davon. Selbst sein Büronachbar Schneider weiß lange nichts.
Karp macht seinen Doktor trotzdem fertig. Wenn auch ziemlich halbherzig, sagt er selbst.
I would say the first 30 pages are quite good and then I realized I better get out. And I did the smartest thing you can do if you're writing a dissertation, which is finish.
Hauptsache fertig werden. Das, sagt Schneider, merkt man der Arbeit auch ein bisschen an.
Das ist der typische linke Eintopf, der übliche linke Mischmasch der Zeit.
Eine andere Sache läuft dafür richtig gut. Netzwerken. Karp lernt in Frankfurt wichtige Leute kennen. Zum Beispiel bei einer Art Side-Hustle. Nebenbei vertickt Karp seine kubanischen Zigarren an Banker. Die Leute mögen ihn, finden ihn interessant. Irgendwie ist er der geborene Verkäufer.
Und vor allem verkauft Karp sich selbst.
Es gab eine witzige Szene.
Schneider erinnert sich, als er mal bei einem Projekt arbeitet, das von George Soros finanziell unterstützt wird, da soll es auch ein Meet and Greet geben mit dem Milliardär und Star-Investor.
Und dann bat mich Alex, ob ich nicht einen Kontakt herstellen könnte zwischen Soros und ihm. Und da fragte ich ihn noch, was soll ich ihm denn sagen über dich?
Karp ist damals ja ein komplett Unbekannter.
Und da hat er einen kurzen Moment nachgedacht und sagte dann, sag ihm, he is smart. Und das fand ich witzig, weil das ist sozusagen, das ist sein Selbstbild gewesen, ne? He is smart.
Am Ende ist Soros dann übrigens doch nicht zu dem Meet and Greet gekommen.
Beim Gespräch mit Christian Schneider und beim Lesen von Karps Doktorarbeit sind uns zwei Sachen über Karps Frankfurter Zeit klar geworden. Zwei Sachen, die noch wichtig werden in seiner politischen Entwicklung.
Erstens, auch wenn Karp auf dem Papier im klassischen linken Eintopf rührt, wie Schneider das sagt, sein Menschenbild ist schon damals viel pessimistischer. Ihr wisst schon, von wegen, Menschen kloppen sich immer irgendwann.
Und zweitens, Karp ist jemand, der sich ständig neu erfindet. Erst betont er seine schwarze Seite und trägt Palästinensertuch. Dann seine jüdische Herkunft und seine Intellektualität. Später gibt er vor allem den Netzwerker und Hustler. Oder wie er es nennt, Gründer. Das scheint auch die zentrale Erkenntnis zu sein, mit der er Anfang der 2000er in die USA zurückkehrt.
Karp scheint gemerkt zu haben, seine Superpower, das ist nicht die Uni, sondern verkaufen. Und das wird dann ja auch sein In bei Palantir.
The people at Palantir, the co-founders who were responsible for bringing him in and then for elevating him to the CEO's role, saw that he could sell ice to Eskimos.
Ab 2003 ist er dann ja mit an Bord als CEO. Und da wird sein Verkaufstalent direkt wichtig. In den ersten Jahren verkauft Karp ja nicht viel mehr als eine Idee.
So a big part of Palantir was selling clients on things they didn't even know they needed.
Viele wissen gar nicht, wozu sie Palantirs Software überhaupt brauchen. Aber Karp überzeugt sie trotzdem.
I really think the root of it was he excels at convincing himself of things.
Zuerst, sagt Steinberger, überzeugt Karp sich selbst von einer Sache.
He speaks with absolute conviction about whatever position he's expressing.
Und dann verkauft er sie mit voller Überzeugung.
He was just very good at working the room, very good at understanding the people he's dealing with, understanding what would resonate with them.
Und er hat ein Gespür für Menschen, was sie hören müssen.
I think it was invaluable for Palantir in the early days and remains a very critical factor in the company's ongoing success.
Dieses Verkaufstalent, das bringt Karp manchmal dazu, sich die Realität, sagen wir, zurechtzubiegen.
Hier ein Beispiel. Um Promo zu machen, gibt er die Palantir-Software anfangs oft kostenlos raus. Auch ans Citizen Lab, eine Forschergruppe der University of Toronto. Die verfolgen ab 2008 die Spuren von Hackern, die das Büro des Dalai Lama angegriffen haben. Und sie schaffen es, die Angriffe zurückzuverfolgen, nach China.
Groß geholfen habe Palantir Software dabei nicht, sagt der Gründer von Citizen Lab später. Die Forscher haben damit wohl bloß ein paar Diagramme erstellt.
Aber Palantir nutzt die Story trotzdem. Lässt Plakate aufhängen in der U-Bahn von Washington DC nahe dem Pentagon. Nach dem Motto, wir haben geholfen, den Dalai Lama zu retten.
Palantirs heutiger CTO, Shyam Sankar, gibt 2010 sogar einen TED-Talk dazu.
And while James Bond had Q, who gave him the laser watch and of course the exploding pen, this team had Palantir.
James Bond hatte Q, der ihm coole Gadgets gegeben hat. The Citizen Lab hatte Palantir.
We gave them the ability to make sense of vast amounts of data and quickly differentiate between friend and foe. And what they found was truly amazing.
Im Hintergrund laufen bei dem TED Talk Ausschnitte von James Bond Filmen, dann Screenshots von Palantir Software.
Don't bother calling James Bond. Call on the Cyber Spies. Thank you.
Die Cyber Spies. Cyberspione. So vermarktet sich Palantir. Das fancy Tech-Update für Geheimdienst und Polizei, das Dinge ermöglicht, die wie Magie wirken.
Zumindest am Anfang ist das mindestens ein kleiner Stretch. Palantirs Mythos ist damals vermutlich um einiges größer als das, was das Unternehmen tatsächlich leisten kann.
Wird besonders an einem Punkt klar. Einem Projekt, das zu einem wichtigen Wendepunkt wird in Karps politischer Entwicklung.
Murder rate in New Orleans is 10 times the national average, primarily young black men killing each other.
Das ist ein Bericht von CNN aus dem Jahr 2011 über die Mordrate in New Orleans. Die ist damals etwa 10-mal so hoch wie im Durchschnitt der USA.
In New Orleans, African Americans are 91% more likely to be victims of violent crimes than whites.
Täter und Opfer sind vor allem schwarze Männer.
I remember feeling like no one cared. when my brothers were killed, it would just be another black man dead. And society would just keep moving on.
Karp will etwas dagegen tun.
Karp went to meet with the mayor of New Orleans and agreed to provide the software free of charge to the city to help, you know, try to combat this epidemic of violence, of murder.
Karp verspricht dem Bürgermeister von New Orleans kostenlosen Zugriff auf Palantirs Software Gotham. Die nimmt Polizeidaten und sucht nach Verbindungen zwischen Mördern und Opfern. Aber vor allem macht die Software etwas, was viel zur Mythenbildung um Palantir beigetragen hat. Das Programm versucht vorherzusagen, wer als nächstes von Gewalt betroffen sein könnte oder wer zum Mörder wird.
Klingt ein bisschen wie im Film Minority Report, wo eine dystopische Spezialeinheit Menschen verhaftet, bevor sie überhaupt zu Mördern werden. Bei Palantir in New Orleans ist es kein Science-Fiction-Film, sondern Statistik.
Dahinter steckt die Theorie, dass Gewalt ansteckend ist. Wenn ich Kontakt zu einem Gewalttäter habe, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich irgendwann gewalttätig werde. Also soweit die Theorie.
In der Praxis heißt es zum Beispiel, die Polizei in New Orleans spricht Menschen konkret an, die, laut der Software, ein höheres Risiko haben, kriminell zu werden. Damit vermittelt sie zwei Botschaften. Erstens, wir können dir helfen. Hier ist die Nummer von der Jobvermittlung. Die zweite ist etwas düsterer. Die lautet, wir haben dich auf dem Schirm.
Auf unsere Nachfrage dazu antwortet uns Palantir Folgendes. Ziel sei es gewesen, möglichen Opfern von Gewaltverbrechen soziale Hilfsangebote und Unterstützung zukommen zu lassen. Nicht, sie oder irgendeine andere Personengruppe für vorbeugende Festnahmen oder Inhaftierungen ins Visier zu nehmen.
Und dann?
The murder rate did drop quite sharply in the years that followed.
Die Mordrate in New Orleans geht tatsächlich runter. Palantir nutzt die Story ab da zur Werbung. Nur
crime analyst who worked for the city of New Orleans at the time told me it really didn't have much to do with Palantir's technology.
Mike hat die Geschichte nachrecherchiert und unter anderem mit einem Analysten der Polizei von New Orleans gesprochen.
So he didn't think Palantir was particularly important to this decline in the murder rate.
Der sagt, der Rückgang der Mordrate hat mit Palantir nicht wirklich was zu tun. Stattdessen seien es andere Faktoren gewesen. Gerichtsverfahren, Anklagen gegen Gangmember, wirtschaftlicher Aufschwung.
Und dann gibt es noch Kritiker von links. Die werfen Palantir vor, die Situation vor Ort eher zu verschlechtern.
Denn die Polizei in New Orleans, die ist nicht nur Freund und Helfer. Sie ist schon damals bekannt für rassistische Übergriffe. In mehreren Fällen erschießen Polizisten schwarze Bürger und vertuschen es einfach. In einem Fall verbrennt ein Officer sogar eine Leiche.
Die Kritiker sagen jetzt, der Rassismus der Polizei, der spiegelt sich auch in den Daten, die Palantir nutzt, wieder. Weil die Polizisten zum Beispiel eher schwarze Menschen kontrollieren. Also könnte die Palantir-Software dazu neigen, zu oft schwarze Menschen als potenzielle Gefährder vorherzusagen.
And it really infuriated Karp. I mean, he even, you know, when I spoke about it with him years later, he was still seething about this. In a way, you don't usually see flashes of anger from him.
Karp macht die Kritik an Palantir extrem wütend, erzählt Steinberger.
Really bothered him. And
vor allem aus einem
really
Grund.
What pissed him off was that, you know, the criticism had come from the left. And he was like, you know, we're doing something to make a community better.
Die Kritik an seiner Software kommt von links. Und Karp sieht sich ja selber als progressiver.
In his mind, unequivocally, Palantir was on the side of good.
Was Palantir in New Orleans tue, sagt Karp, sei doch eigentlich genau, was linke Politik ausmache: benachteiligten Menschen zu helfen. Dass sie keine Angst mehr haben müssen, nach draußen zu gehen.
And it just blew his mind that progressives would look at this and say, oh, that's bad.
Karp sieht es so. Die Linken wollen hier die harte Realität nicht wahrhaben. Dass Menschen, und ja, auch schwarze Menschen, anderen nun mal Gewalt antun. Für ihn ist Palantirs Technologie hier einfach eine pragmatische Lösung. Seine Kritiker wiederum finden diese Vorstellung naiv, dass man Gewalt mit Software lösen könnte.
Karps Biograf Mike Steinberger sagt, New Orleans wird deshalb ein wichtiger Wendepunkt in Karps Leben.
I think it was a breaking point with the left for him.
Ab da, sagt Steinberger, beginnt Karp mit der Linken zu brechen.
Und dieser Bruch wird durch ein Ereignis noch größer.
he's become fucking rich as hell.
Palantir is going to be doing a direct listing.
Palantir investor, founder and CEO.
By the valuation you put on Palantir, most estimates I've seen about $22 billion.
Am 30. September 2020 geht Palantir an die Börse, 17 Jahre nach der Gründung.
Der Börsengang macht Palantir in wenigen Jahren zu einem der wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt. Viele Palantirians halten Anteile am Unternehmen und die werden plötzlich viel Geld wert. Auch Alex Karp, der für einen Tech-Boss bisher eher ein moderates Gehalt genommen hat, wird dadurch zum Multimilliardär. Das macht was mit ihm, sagt Mike Steinberger. Weniger wegen des Geldes, sondern mehr wegen der Menschen, mit denen er jetzt abhängt.
Called Summer Camp for Billionaires.
In Idaho findet zum Beispiel jedes Jahr eine Art Sommercamp für Milliardäre statt.
People like Bezos and Musk show up. Alex is, Karp has been going there regularly. I think he's made some friendships of sort there, but I mean, he's just around these people all the time.
Jeff Bezos und Elon Musk sind da Stammgäste. Und jetzt eben auch Alex Karp. Er verbringt mehr Zeit mit anderen Superreichen. Menschen, die die Welt anders sehen. Und das, sagt Steinberger, färbt ab.
In that sense, the money has played a part in his political evolution.
Und noch etwas hat Karp seit dem Börsengang.
He's got this fan base.
Fans. Viele Kleinanleger verehren Karp fast wie einen Guru. Auch wenn die Aktie am Anfang struggelt.
You had these very dedicated retail investors who had this sort of cult of personality with Karp, calling him Papa Karp, Daddy Karp. And he loved that.
Und Daddy Karp, wie sie ihn nennen, liebt seine Fanbase. Wenn er mal wieder einen Spruch raushaut, der eigentlich zu krass ist für einen CEO, feiern sie ihn. Also legt er noch einen drauf. Diese Echokammer beeinflusst Karps Denken, sagt Steinberger.
He is an influencer, but he's in turn has been very influenced by having this rabid fanbase that thinks he's just, you know, the shit, as they say.
Karps Fans.
Those are his people.
Das sind seine Leute.
They are not just big Karp fans, they are right-leaning, they are probably a majority Trump voters. And he's playing to that audience.
Viele von denen, sagt Steinberger, sind wahrscheinlich Trump-Wähler. Und Karp, wissen wir ja, hat schon immer ein ganz gutes Gespür dafür gehabt, was bei seinem Publikum ziehen könnte.
Und dann passiert noch etwas, das für Karp vieles verändert.
Shocking events of early on Saturday morning. You can see people dancing at the Nova Music Festival.
It was like a scream coming up from the sky of rockets, just like...
Am 7. Oktober 2023 überfällt die Hamas Israel. Fast 1200 Menschen werden getötet, 250 als Geiseln nach Gaza verschleppt.
It was the first time I'd ever seen him really deflated. He was kind of like a puppet who had his strings cut.
Steinberger erinnert sich, wie er kurz nach dem 7. Oktober mit Karp im Videocall spricht. Karp sieht aus wie eine Puppe, der man die Fäden durchgeschnitten hat.
And I said, you seem really down. He said, yeah, this is really bad. This is bad.
Nur 4 Tage nach dem Angriff postet Palantir auf X folgenden Satz. Manches Böse kann nur mit Gewalt bekämpft werden. Palantir steht zu Israel.
3 Wochen später beginnt der Gegenangriff von Israel auf Gaza und den Süden Libanons. Die israelische Armee tötet über 70.000 Menschen. Fast 2 Millionen werden aus ihrem Zuhause vertrieben.
Ganz am Anfang, in den frühen Tagen des Gazakriegs, da trifft Steinberger, der wie Karp auch aus einer jüdischen Familie kommt, Karp persönlich, im Palantir-Büro in Washington.
It's a nice office, nice. You can look out the window and see the Washington Monument.
Beste Lage, Blick auf das Washington Monument. Und Steinberger merkt sofort, dieses Treffen heute, das ist ernst.
If Karp takes a seat, it's serious.
Der sonst so zappelige Karp sitzt.
Very serious.
Karp ist nicht in der Stimmung zu diskutieren.
It was clear that this was one of these conversations where it wasn't going to be me asking questions, it was going to be him making statements.
Und als Karp beginnt zu reden, merkt Steinberger, da ist viel Betroffenheit. Aber vor allem ist da Wut.
He was very, very shaken by what had happened in Israel and very, very angry by the reaction in the West.
Karp sieht es damals so, dass Palantir das einzige Big-Tech-Unternehmen ist, das sich an die Seite von Israel stellt.
Und er ist wütend über die vielen Proteste gegen die israelische Regierung an den Unis.
College campuses in the United States erupted in protests against Israel, protests that he saw as erasing the line between anti-Zionism and anti-Semitism.
Für Karp überschreiten die Protestierenden eine Grenze. Für ihn ist es nicht mehr nur Kritik am Zionismus. Für ihn ist es Antisemitismus.
Now he saw it as absolutely toxic and dangerous.
Für den Mann, der früher in der Uni selbst noch ein Palästinensertuch getragen hat, sind diese Studentenproteste gefährlich, toxisch.
Und plötzlich passiert da was Bemerkenswertes. In dem Gespräch mit Steinberger in Washington. Karp wechselt das Thema völlig von sich aus und redet über Donald Trump.
He just said, I don't think Trump is a racist. I don't think he's an anti-Semite. I don't think he's a bigot. I don't think he's a fascist.
Trump sei gar kein Rassist, kein Antisemit, kein Faschist. Und irgendwann checkt Steinberger.
It didn't seem like he was trying to persuade me so much of these things as it was him trying to convince himself.
Der will gerade nicht mich überzeugen, sondern sich selbst.
Erinnert mich ein bisschen an das, was Karp über seine Legasthenie gesagt hat. Er meinte ja, er kann Texte nur lesen und verstehen, wenn er sie sich richtig aneignet, wenn sie ein Teil von ihm werden. Internalisiert Karp hier also gerade einen neuen politischen Standpunkt? Den von Donald Trump?
I could really see on that day in Washington, the wheels were really starting to spin with him.
An diesem Tag, sagt Steinberger, ist bei Karp etwas verrutscht.
Steinberger sagt, für Karp ist Trump nicht nur kein Rassist mehr. Er fängt an zu glauben, dass Trump sogar besser sei als die politischen Alternativen. Besser für Israel, für amerikanische Juden und für die Sicherheit der USA.
I think he also came to believe that, you know, for national security, that Trump would be better for the United States.
And they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens or if American
citizens. Das ist der Karp, den wir heute kennen.
Something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved.
Der CEO, der ständig über Gewalt und übers Töten redet. Und der auf Linie scheint mit Donald Trump.
Alex Karp hat sich verändert. Was ihn, finde ich, übrigens interessanter macht als sein Palantir-Mitgründer Peter Thiel. Der war ja schon an der Uni ultrakonservativ. Immer schon so ein rechter Contrarian, der seit langem davon redet, dass er nicht unbedingt an die Demokratie glaubt. Und dass wir Tech-Leuten wie ihm einfach nur mehr Macht geben müssen, damit sie die Probleme der Menschheit lösen. Karp war da ganz anders. Früher hat er klassisch linke Positionen vertreten. Deshalb ist Karps Geschichte so spannend, weil sie zeigt, wie jemand weit nach rechts wandern kann. Durch persönliche Enttäuschungen, klar. Aber auch durch den Glauben daran, dass es eine ultimative Lösung für alle Probleme gibt. Technologie.
In politischen Debatten hat sich Karp seinem früheren Lieblingsgegner Peter Thiel stark angenähert. Das wird spätestens im Februar 2025 klar, als Alex Karp zusammen mit seinem Palantir-Kollegen Nicholas Zamyska The Technological Republic veröffentlicht. Wir hatten es schon am Anfang kurz, aus dem Buch hatte der Moderator von der New York Times zitiert.
The Technological Republic schlägt Wellen. Vor allem gibt es einen Aufschrei über eine Zusammenfassung der Kernthesen, die Palantir auf X teilt. Schnell nennen Leute es Palantirs Manifest. Liest man das Buch gründlich, ist es ein bisschen komplexer.
The Technological Republic ist keine stimmige Theorie. Eher eine lose Sammlung aus Gesellschaftsbeobachtungen, heroischen Anekdoten aus der Wissenschaft. Und natürlich eine Kritik der woken Linken. Das zentrale Motiv ist, dass der Westen verteidigt werden muss. Nur damit mein Karp nicht mehr die liberale Demokratie, wie zu Beginn von Palantir, sondern eine sogenannte westliche Kultur.
Und hier schreibt er was, was viele Kritiker ziemlich problematisch finden. Diese westliche Kultur, schreibt Karp, die sei anderen Kulturen klar überlegen. Technologisch, moralisch, aber vor allem, weil sie am besten darin ist, Gewalt organisiert anzuwenden.
Und trotzdem ist diese Kultur laut Karp bedroht. Von außen. Kriege, KI-Waffen der Chinesen. Aber auch von innen durch woke Linke und eine Gesellschaft, die vergessen hat, was wirklich wichtig ist. Der Dienst am Land, auch wenn es Opfer kostet. Die Rettung ist, natürlich, die Technologische Republik. Ein hochtechnisierter Nationalstaat, geführt wie ein Start-up. An der Spitze stehen Ingenieure, Gründer, technologische Visionäre. Leute wie Karp eben.
Auf der einen Seite steckt da viel von dem drin, was Karp sich schon in seiner Zeit in Frankfurt erarbeitet hat. Ihr erinnert euch an die Doktorarbeit, sein düsteres Weltbild. Menschen kloppen sich, egal wie aufgeklärt sie sind. Das Widersprüchliche aber ist, jetzt sieht er die Lösung auf einmal in effizienten Technologien, hierarchisch gesteuert von Experten.
Also ziemlich genau das, wovor die Frankfurter Schule gewarnt hatte.
Und hier kommen wir zu der großen Ironie der ganzen Geschichte. Karps Lösungen von heute. Die erinnern ziemlich genau an das, wovor auch J.R.R. Tolkien in Herr der Ringe gewarnt hat. Davon hatten wir ja am Anfang der Folge gehört. Da war der Herrscher Denethor sich so sicher, dass die Orks vor den Toren seiner Stadt unbesiegbar sind. Er hatte es ja mit eigenen Augen gesehen. Und noch dazu in seiner allwissenden Kristallkugel, seinem Palantir. Tolkien kritisiert mit der Geschichte von dem Palantir den Glauben an Technik. Er sagt, Wissen kann täuschen. Technologie kann manipulieren und manipuliert werden. Und selbst die beste Technologie zeigt uns nie das ganze Bild. Immer nur einen Ausschnitt der Welt.
Solche Zweifel fehlen in Karps Buch komplett. Palantir macht jetzt, so lautet der neue Slogan, Software that dominates.
Karps eh schon pessimistisches Weltbild wird immer dunkler. Besonders übrigens, wenn es um ein Land geht. Sein früheres Lieblingsland.
Just a slight detour to the wonderful and very important country of Germany.
Deutschland. Das sei gerade dabei, seine früher hochfliegende Kompetenz zu crashen. In den Boden der Political Correctness.
That is seeming to be crashing its German functionality and competence into the ground of political correctness that it somehow can escape for historical reasons.
Deutschland, das Land, in dem er sich mal so wohl gefühlt hat, ist für Karp inzwischen nämlich vor allem eins. Das beste Beispiel für alles, was falsch läuft im Westen.
Wir haben uns viele Videos von ihm angesehen. Wirkt, als ob Karp richtig besessen ist von der Idee, dass es mit Deutschland abwärts geht. In letzter Zeit sagt Karp ständig so Sachen, wie dass Deutschland von Kriminalität heimgesucht wird. Hier im Interview mit The Free Press.
There's a whole swath of crime, like sexual crime.
Kriminalität, die es zu seiner Zeit nicht gegeben hätte.
It didn't exist basically when I lived in Germany and do exist now.
Aber keine Sorge. Die ganzen Probleme kann Deutschland natürlich in den Griff kriegen. Am besten mit Technik. Am besten mit Palantir.
Und hey, Daddy Karp hat längst dafür gesorgt, dass Palantir auch hier ankommt. In Deutschland.
Und das hört ihr dann nächstes Mal bei Inside Palantir.
Wir sind die Superhelden, die die Menschheit vor dem Bösen schützt. Es hatte schon so was Sektenartiges. Also so eine eigene Religion.
Das war die dritte Folge von Inside Palantir. Ich bin André D.R. Hörmeier.
Und ich, Janne Knödler.
Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen in ARD Sounds.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Und schreibt eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
Autor dieser Folge war Maximilian Sippenauer. Mitarbeit Moritz Matzner.
Head-Autor André D. Hörmeier.
Redaktion Till Ottlitz.
Regie Rainer Schaller.
Ton und Technik Ruth Maria Ostermann.
Wild Wild Web ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2026.
Heute kann ich euch einen Podcast empfehlen, bei dem keine Wünsche offen bleiben. Radio Wissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Ihr erfahrt, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat und warum das Grübeln uns gefangen hält und was ihr dagegen tun könnt. Und auch das sind Themen bei Radio Wissen. Welche Spinnen sind bissig? Womit können wir auf dem Mars bauen? Und kann man kreatives Schreiben lernen? Das und noch viel mehr findet ihr immer von Montag bis Freitag in ARD Sounds. Der Link ist in den Shownotes.